Maurice Blackburn war schön, wirklich schön. Er war groß und schlank und sein lockiges schwarzes Haar war an den Schläfen ein klein wenig ergraut. Nicht viel, nur ein bisschen. Ein lebensfroher Mann von Anfang 50. Auch sein Anzug war schön. Marc Bohan von Dior hatte ihn für Maurice Mars geschneidert, aus einem edlen, braunen, weichen Stoff, in den cremefarbene Streifen eingewoben waren. Dazu trug er eine Weste und darunter ein daunenweiches, beigefarbenes Baumwollhemd und eine braune Krawatte, die in einem riesigen Knoten gebunden war. An seinen kleinen, schmalen Füßen trug er rotbraune englische Schuhe. Aber er war Juwelier und seine Schönheit war der Schlüssel zu seinem Erfolg, wenngleich zuweilen auch eine Last. Die Reichen kauften ihre Klunker am liebsten mit einem gehörigen Schuss Fantasie. Das war auch nötig, denn die Konkurrenz ist Tiffany, Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston und David Webb. Sie alle sponnen glitzernde Netze um ihre Kunden. Morris war zum Beispiel in der Lage, ein Diadem aus Perlen und Diamanten an eine junge Dame, der möchte gern Aristokratie von Grosse Pointe, zu verkaufen, während sie die Tagesdecke seines ziemlich authentischen Rokokobetts zerwühlte, ihre Augen verzückt zum Baldachin hob und kicherte. Das Warten darauf, dass die Feudalherren dieser angepassten, wichtigtuerischen Welt ihre verbleibenden Geldmittel dem Luxus zukommen ließen. Das ewige Warten. Auch die Ehefrauen der Politiker mussten warten, nämlich bis ihre Männer wieder an der Macht waren und sie somit die Rechnungen der Lebensmittelhändler, der Juweliere und so weiter begleichen konnten. Wer mit Edelsteinen handelte, musste Geduld haben. Man musste warten können. Zuerst auf das, was die Erde hervorbrachte, dann auf den Facettenschliff, die Einfassung, den Verkauf und schließlich die Bezahlung. Warten war teuer. Warten war der halbe Preis. Und für einen so ungeduldigen Mann wie Maurice Blackburn, der den Geschmack des Erfolgs so sehr liebte, war es der höchste Preis. Es waren sieben und alles Cowboys, nur dass sie eigentlich keine waren. Aber irgendwas mussten sie sein. Alle unterschieden sie sich in Gestalt, Größe und Alter. Die sieben Männer, die im Gänsemarsch sein Büro betraten, waren identisch gekleidet. Jeder von ihnen trug einen breitkrempigen schwarzen Hut, einen langen schwarzen Mantel, einen dunklen Anzug mit Rock, weiße Hemden und schwarze, altmodische Schuhe. Sie alle hatten Bärte. Vor oder neben ihren Ohren baumelten lange Ringellöckchen.
»Mr. Shaft?«
»Der Name steht an der Tür.«
»Wir würden gerne kurz mit Ihnen reden.«
Shaft nahm an, dass sie Juden waren, denn sie wirkten schlicht und einfach wie Juden. Vielleicht waren sie Rabbiner. Ein Besuch von sieben Rabbinern? Der Gedanke irritierte ihn, denn er glaubte nicht an Gott und lehnte organisierte Religionen grundsätzlich ab. Im Grunde glaubte er nur an sich selbst und wusste nicht so recht, wie er sich frommen Menschen gegenüber verhalten sollte, insbesondere Leuten, die sich die Religion zum Hauptberuf machten.
»Wir sind an Ihren Diensten interessiert«, sagte der Anführer der Truppe.
Er sah aus wie ein düsterer alter Prophet mit einem würdevollen grauen Bart. Er stellte sich als Simon Solomon vor.
»Worum geht's?«
»Um eine Ermittlung, eine Untersuchung, die sehr schnell und diskret durchgeführt werden sollte. Daher wollen wir uns natürlich erkundigen, was Sie normalerweise tun.«
Shaft nahm an, dass Sie ganz genau wussten, was er normalerweise tat, sonst würden Sie sich nicht wie eine neu gegründete Rockband dicht gedrängt in seinem Büro die Füße platt treten und so dreinschauen, als wüssten Sie nicht, wie Sie Ihre Gitarren vom Pfandleiher zurückbekämen. Irgendwo in seinem Aktenschrank waren Ausschnitte aus der Daily News und anderen Zeitungen, denen stand, wer er war und was er normalerweise tat.
»Vielleicht haben Sie in der Zeitung von meinen Fällen gelesen«, fing er an. Sie starrten ihn entsetzt an. »Wie sind Sie denn sonst an meinen Namen gekommen?«
»Aus den gelben Seiten«, sagte der Leadsänger.
Ein ganz schöner Arschtritt, den Sie ihm da verpassten. Und es kam noch dicker.
»Ihre Adresse war am nächsten.«
Das war fast so deprimierend wie ein Herrenklo an einem kalten Tag. Hätte er nur sein Büro ein paar Minuten vor ihrem Auftritt verlassen.
»Also in den gelben Seiten stand sicher auch, dass ich ein Privatdetektiv bin. Ich kümmere mich um Fälle, die die Polizei nicht anrührt.«
Das schien ihnen zu gefallen. Sie nickten alle.
In Fällen, wo kein Beweis für ein Verbrechen vorliegt, aber Verdachtsmomente bestehen, kann ich unter Umständen herausfinden, ob man die Polizei einschalten sollte, bevor jemand zu Schaden kommt.
Das rief große Zufriedenheit und lebhaftes Kopfnicken hervor. Er spürte förmlich die leichte Brise vom Auf- und Abwippen ihrer 7 breitkrempigen Hüte.
Und was kostet das alles?
Das ist oft unterschiedlich. Aber ich verlange mindestens $15 pro Stunde, plus Spesen.
Spesen?
Anrufe, Taxis. Manchmal muss ich für Informationen zahlen.
Warum müssen Sie für Informationen zahlen, wenn Sie selbst $15 pro Stunde dafür bekommen?
Manchmal gibt es eben keine andere Möglichkeit. Außerdem muss es oft schnell gehen. Manche Leute haben zwar Informationen, können damit aber nichts anfangen, weil sie nicht verstehen. Sie hören einfach nicht richtig zu. Das Einzige, was sie gut hören können, ist das Rascheln von Geldscheinen neben ihrem Ohr. Also, sagte er, wollen die Herrschaften vielleicht über etwas Bestimmtes reden?
Es entbrannte eine heftige Debatte über Gott und die Welt mit allen nur erdenklichen Argumenten und das in einer fremden Sprache. Eine Weile saß Schäft in seinem Chefsessel und hörte zu. Er verstand kein Wort. Schäft schaute auf seine Uhr und blickte hinaus über den Times Square. Er musste ans Abendessen denken, an Drinks, ans Duschen und Ficken und daran, dass er hundemüde war. Dann kam ihm die Idee, die Kerle einfach rauszuschmeißen.
»Ich verzieh mich jetzt, ich hab Hunger. Bin müde, will unter die Dusche. Sie können ja anrufen.«
»Natürlich«, sagte Solomon. »Weitere Gespräche sind überflüssig, aber wir sind ein Ausschuss und jeder muss seine Meinung äußern können. Wir haben eine Entscheidung getroffen.«
»Und die wäre?«
»Dass wir Sie gerne damit beauftragen würden, herauszufinden, was in unserer Branche vor sich geht, der Diamantenbranche.«
»Was hat sie denn?«
»Es geht etwas Seltsames vor.«
»Kann passieren.«
»In Ihrer Branche vielleicht, aber nicht in unserer. Im Diamantenhandel?«
Und jetzt nahm seine Stimme einen harten und selbstgerechten Tonfall an.
»Ruft selbst der leiseste Hauch ungewöhnlicher Vorgänge Angst in den Herzen Tausender von Menschen hervor. Etwas Ungewöhnliches passiert höchstens einmal alle 100 Jahre. Aber jetzt gerade passiert es. Vielleicht haben Sie es in den Zeitungen gelesen, aber wahrscheinlich nicht, denn keiner der abscheulichen Morde geschah in New York.«
Und dann nannte Solomon einige Namen. In den letzten 8 Monaten hat es in verschiedenen Bundesstaaten 5 Morde an bekannten Diamantenhändlern gegeben. Sauber durchgezogen. Erst Kopfschuss, dann die Ware geraubt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber es waren Diamanten im Wert von Abertausenden von Dollars verschwunden.
Und was soll ich dagegen unternehmen? Und was wollen Sie wissen?
Alles. Angefangen bei den kleinsten Staubflecken bis hin zum Schneiden der größten Steine. Alles, was anders gemacht wird als gestern oder vorgestern.
Alles? Unmöglich. Dafür brauchen Sie hunderte solcher Leute wie mich.
Nein, nur einen. Einen, den die Augen und Ohren von uns allen unterstützen. Sie werden die Arbeit von 100 Leuten tun.
Hey, Mann!
Er wollte sich gerade beschweren, denn das war nun wirklich zu viel verlangt für seine $15 plus Fahrkarten. Die hatten ja einen Schuss, alle, die ganze Bande. Sowas war nicht sein Stil.
Sie werden für diesen Auftrag realistisch und ehrlich entlohnt, denn etwas anderes kommt nicht in Frage. Ein sehr kleiner Prozentsatz der Einnahmen geht an uns alle. Wir sind nur ein Komitee, das die anderen repräsentiert, falls sie unser Problem lösen können.
Von der Couch kam ein Einspruch in Jiddisch, den der Anführer zur Kenntnis nahm.
»Aber keine Spesen«, sagte er.
»Na, dann okay, dann sammeln Sie mal Ihre Jungs zusammen und machen Sie aus dem Staub«, sagte er.
Sein Ärger schien sie nicht zu berühren.
»Lassen Sie uns Ihnen noch die Umsätze vom letzten Jahr aufschreiben, bevor Sie ablehnen.«
Mit 2 oder 3 krakeligen Schriftzügen auf einen Notizblock öffnete sich für den schwarzen Schnüffler Schäft eine Welt, die er vorher nicht gekannt hatte, von deren Existenz er nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Seine Bezahlung, wenn er seinen Job ordentlich erledigte, lag bei etwa 574.000 gottverdammten harten Dollars. Sein Körper litt unter Geldschock. Dieser dauerte etwa eine Sekunde, dann fing er im Geist an, das Geld auszugeben.